ARD. Papst Franziskus ist tot. Was in den nächsten Tagen alles im Vatikan passiert und wie die Wahl eines neuen Papstes aussieht.
Behandlungsfehler von Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften. Warum es so schwierig ist, die nachzuweisen.
Und warum Roboter in China einen Halbmarathon gelaufen sind.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen zur kurzen Woche. Heute ist Dienstag, der 22. April.
Ein Dienstag, der sich wie ein Montag anfühlt. Guten Morgen, wir sind Annika Witzel und Moritz Zacho und wir hoffen, ihr hattet ein schönes, langes Osterwochenende.
Ja, am Ostersonntag, da haben Millionen Menschen ja weltweit gespannt nach Rom geschaut und gehofft, dass es Papst Franziskus gesundheitlich schafft, den Segen Urbi et Orbi zu sprechen. Und ja, er hat's geschafft.
Pater, es Filius, es bist Sant. Amen.
Ihr hört schon, das war wirklich eine Kraftanstrengung für ihn und der Ostersegen war auch wirklich seine letzte Amtshandlung. Der Papst ist dann nämlich wirklich nur eine Nacht später verstorben an den Folgen eines Schlaganfalls.
Ja, und überall auf der Welt haben Millionen Katholiken getrauert, in Rom natürlich, aber auch in Buenos Aires. Das ist ja die Heimatstadt von Papst Franziskus, bevor er Papst wurde. Und getrauert wurde natürlich auch hier in Deutschland.
Wir sind hoch ergriffen und glücklich und traurig zugleich.
Eine ganz große Persönlichkeit, der den Menschen so nah gewesen ist, den Armen so nah gewesen ist.
Was ist es für ein Segen für einen Papst, am Ostermontag zu versterben?
Ich hatte mir etwas mehr von ihm erwartet, aber ich glaube, es ist sehr schwer in der katholischen Kirche etwas zu modernisieren.
Ja, das waren jetzt Stimmen aus Osnabrück, Köln und Münster.
Und ich muss sagen, das, was die letzte Frau gesagt hat, kann ich total nachvollziehen. Es haben viele Menschen sehr hohe Erwartungen gehabt an Papst Franziskus. Nochmal kurz zur Erinnerung, der Papst davor, Benedikt XVI., der war zurückgetreten. Und da wird auch vermutet, dass das zum Beispiel mit den Missbrauchsskandalen zu tun hat. Und die Hoffnung war groß, dass sich mit dem neuen Papst schon so ein bisschen was ändert, dass die Kirche offener wird und so weiter.
Er war ja auch in vielerlei Hinsicht besonders, sage ich jetzt mal. Franziskus gilt ja als Papst, der besonders bescheiden war. Er hat zum Beispiel nicht in der eigentlichen Papstwohnung im Apostolischen Palast gelebt, sondern in einem schlichten Apartment, einfach im Gästehaus des Vatikans.
Er wollte auch keine dicken Limousinen oder protzige Residenzen. Eher eine arme Kirche für die Armen, so hat er das immer gesagt. Er hat auch immer wieder sich offen gezeigt, zum Beispiel bei der Frage, wie die Kirche mit homosexuellen Paaren umgeht. Kritiker sagen aber auch, da war mehr guter Wille da, als dass er wirklich viel verändert hat.
Ja, das mit dem Verändern, das wird dann jetzt auf seinen Nachfolger zukommen und wie der dann gefunden wird, das ist für viele ja wirklich eine faszinierende Angelegenheit. Ne? Natürlich ist das immer so ganz klar geregelt, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Wir schauen mal drauf.
Die katholische Kirche ist jetzt nämlich in der Sedisvakanz. Alle mit Latinum jetzt gerne mal in ihrem Wortschatz nachgucken. Sedisvakanz heißt so viel wie leerer Stuhl. Und die Zeit geht jetzt damit weiter, dass der Papst erstmal in den kommenden Tagen im Petersdom aufgebahrt wird.
Da können die Gläubigen dann Abschied von ihm nehmen und danach wird er dann bestattet. Übrigens nicht im Petersdom, das wollte Franziskus nicht, sondern er hat sich eine andere Kirche in Rom ausgesucht.
Und dann wird's richtig spannend. Stichwort Konklave. Das ist die Versammlung zur Wahl eines neuen Papstes. Da kommen alle Kardinäle aus der ganzen Welt zusammen, die noch keine 80 sind. Es sind auch drei Deutsche dabei. Reinhard Marx aus München-Freising, Rainer Maria Wölki aus Köln und Gerhard Ludwig Müller, der ist im Vatikan Richter am höchsten kirchlichen Gericht.
Insgesamt sind das knapp 140 Kardinäle, die da zusammenkommen und die schließen sich dann wirklich so in der Sixtinischen Kapelle ein. Da darf dann auch nichts an die Außenwelt dringen, kein Handy, TV, Radio, Zeitung, dürfen sie alles nicht mitnehmen und die ganzen Medien dürfen auch nicht mitkriegen, was da drin dann passiert bei der Wahl. Und die Kardinäle, die dürfen dann auch wirklich keinen Kontakt zu Außenstehenden haben in der Zeit.
Theoretisch dürfte übrigens jeder männliche Katholik zum Papst gewählt werden. Wusstest
das
du das?
Ja was.
Nee, jeder männliche Katholik kann theoretisch Papst werden. Ah. Ist tatsächlich so. Allerdings werden seit Jahrhunderten immer nur Kardinäle gewählt. Also wahrscheinlich ist das dieses Mal auch nicht anders.
Ist dann so ein bisschen so wie eine Klassensprecherwahl, glaube
ja,
ich.
Ja,
ne?
Tatsächlich.
So kann man sich das vorstellen. Ne? Die Kardinäle, die schreiben nämlich einfach einen Namen auf ihre Stimmzettel dann. Der Gewinner braucht dann eine Zweidrittelmehrheit. Und das sind dann rechnerisch mindestens 92 Stimmen dieses Mal.
Und so kristallisieren sich dann nach jedem Wahlgang die Favoriten raus und es wird so lange gewählt, bis irgendjemand diese Zweidrittelmehrheit bekommt. Das kann eine ganze Weile dauern, mehrere Tage sogar, und nach jedem Wahlgang werden die Stimmzettel verbrannt.
Und das können wir, also wenn man draußen auf dem Petersplatz in Rom steht, dann auch sehen. Da steigt dann Rauch aus dem Schornstein auf. Es ist ziemlich viel Symbolik, die die katholische Kirche da hat.
Das kann sie gut.
Das kann sie gut, ja. Wenn der Rauch schwarz ist, dann war die Wahl erfolglos. Und wenn weißer Rauch kommt, dann haben wir einen neuen Papst.
Und klar gibt es wie bei jeder Wahl auch Favoriten, die vorher gehandelt werden. Expertinnen und Experten sagen aber, dass das nix aussagt. Also in der Vergangenheit sind eigentlich immer andere Männer als die Favoriten die Päpste geworden.
Ja, so war das ja auch bei Franziskus. Seine Wahl 2013 war auch eher überraschend. Und die ganze Geschichte, falls euch das interessiert, ich finde das total spannend, die könnt ihr auch nachhören in Plötzlich Papst, der ARD Popecast. Ja, der heißt wirklich so, Popecast. Und den gibt es in der ARD Audiothek.
4 Teile gibt's und darin geht's eben nicht nur um die Wahl von Papst Franziskus, sondern um seine gesamte Amtszeit. Also auch genauer, wie er mit Themen wie Missbrauch, Sexualmoral, Priestertum für Frauen und so weiter umgegangen ist.
Ja, und dabei wird dann auch klar, dass Franziskus auch mit manchen Zwängen des Amtes zu kämpfen hatte.
Unsere Kurznachrichten.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland eine 30-tägige Angriffspause auf zivile Ziele vorgeschlagen. Russlands Präsident Putin will das jetzt nach eigenen Angaben prüfen. In dieser Nacht ist die von Putin überraschend verkündete 30-stündige Feuerpause ausgelaufen. Beide Präsidenten haben sich gegenseitig vorgeworfen, mehrmals gegen diese Feuerpause verstoßen zu haben.
Die US-Elite-Universität Harvard verklagt die Regierung von US-Präsident Donald Trump. Damit will die Uni die Blockade von Fördermitteln in Höhe von mehr als 2 Milliarden Dollar lösen. Was es damit auf sich hat, das haben wir euch ja letzte Woche auch hier schon im Podcast erzählt. Offiziell wirft die US-Regierung der Uni vor, dass sie wohl zu wenig gegen Antisemitismus auf dem Campus vorgeht. Harvard-Präsident Alan Garber sagt aber, dass die Trump-Regierung eher kontrollieren wolle, wen die Uni anstellt und was sie unterrichtet.
Heute ist der sogenannte Meat Exhaustion Day. Das heißt, wir haben in Deutschland heute schon die Menge an Fleisch verzehrt, die für Planet und Mensch gesund wäre. Die Tierschutzstiftung 4 Pfoten berechnet diesen Tag mit Hilfe von Fachleuten aus Klimaforschung und Ernährungswissenschaft. 2025 ist die Jahresration einen Tag später verbraucht als im Vorjahr. Um gesund zu leben, für den Planeten und für uns Menschen selber, müssten wir unseren Fleischkonsum nach Berechnungen der Stiftung um 70% reduzieren.
Ich denke, es ist ja allen klar, da wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Natürlich auch im Krankenhaus. Nur ist das Krankenhaus ein Ort, in dem Fehler dann auch schnell gravierende und lebensverändernde Folgen haben können. Wer von medizinischen Behandlungsfehlern betroffen ist, kämpft dann anschließend auch oft jahrelang um Entschädigung.
So wie auch Joachim Greuner aus Hamburg, der seine Frau und seinen Sohn verloren hat. Seine Frau hatte bei der Geburt des Sohnes eine lebensgefährliche Blutvergiftung. Und Joachim Greuner wirft dem Krankenhaus vor, dass das Personal vor Ort die Bedrohung zu spät erkannt hat.
Ich bin jetzt im 5. Jahr quasi der Verfolgung meiner Rechte und der Gerechtigkeit. Man kann das Ganze ja nicht ad acta legen. Man verfolgt es immer weiter. Also ich kann Ihnen sagen, die Obduktionsberichte Ihrer Frau und Ihres Sohnes zu lesen, ist jetzt nichts, was irgendwie großartig Freude mir bereitet. Und das Zweite ist, Sie müssen es halt auch wirtschaftlich aushalten. So ein Prozess kostet insgesamt mehrere 10.000 Euro, bis Sie da überhaupt auch nur mal an ein erstes Urteil denken können.
Wir sprechen über dieses Thema, weil die Zahl medizinischer Behandlungsfehler in Deutschland weiter hoch ist. Da geht es dann um so extreme Fälle wie den von Joachim Greuner, den wir gerade gehört haben, oder um Behandlungsfehler wie Medikamente verwechselt oder falsches Körperteil operiert. Und die Techniker Krankenkasse, das ist Deutschlands größte Krankenkasse, die hat Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. Die hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland ausgewertet. Und demnach hat die Techniker Krankenkasse mehr als 6.400 Hinweise ihrer Versicherten auf mögliche Behandlungsfehler registriert.
Das ist der zweithöchste Wert der vergangenen 10 Jahre. Auch wenn man sagen muss, es sind mögliche Behandlungsfehler. Also es ist noch nichts gesichert in dem Fall. Mhm. Laut Statistik passieren die meisten Fehler in der Chirurgie, gefolgt von der Zahnmedizin und Kieferorthopädie.
Als Patient oder Patientin ist es dann oft total schwierig nachzuweisen, dass da vielleicht falsch behandelt wurde.
Theoretisch könnten Ärztinnen und Ärzte oder Pflegekräfte, die einen behandelt haben, ja weiterhelfen, aber das ist leichter gesagt als getan.
Wenn ein Fehler passiert, gibt es offiziell juristisch den Rat, man soll jetzt nicht zu der Patientin hingehen und sagen, pass mal auf, ich habe da was falsch gemacht.
Das sagt eine Chefärztin, die anonym bleiben möchte. Sie meint, medizinisches Personal hat eben oft Angst, dass die Haftpflichtversicherung nicht zahlt, wenn sie in irgendeiner Weise ihre mögliche Schuld zugeben. Und ich muss sagen, solche Fehler, die passieren ja auch nicht absichtlich, behaupte ich jetzt mal. Also das macht ja kein Mediziner. Aber das medizinische Personal, die stehen ja generell einfach so krass unter Druck. Die sind häufig überlastet, überarbeitet, übermüdet und so weiter und geben natürlich trotzdem meistens ihr Bestes und dann passieren aber trotzdem Fehler.
Ja, stimmt total, kann ich dir absolut zustimmen, aber die Patienten können dann natürlich auch nichts für,
natürlich
ne? Das
nicht,
muss man ja.
ja
eben auch sehen. Für die ist es eben total schwierig, objektive Beweise für mögliche Behandlungsfehler zu finden. Und selbst wenn sie dann Beweise gefunden haben, dann bleibt es aus Sicht von Betroffenen oft schwer, wenn der Gutachter am Ende nicht mitspielt.
Dann kannst du es als Patient widerlegen, lückenlos, bringst eine lückenlose Beweislage vor, zitierst Studien, alles objektiv nachvollziehbar und dem Richter ist es wurscht. Der sagt, nein, der Gutachter, das ist der Experte, das ist der Professor und der hat recht.
Das war eine Frau, die Teil einer Selbsthilfegruppe Medizingeschädigter ist. In solchen Gruppen können sich Betroffene eben über ihren Ärger austauschen und sich gegenseitig beraten. Und oft entsteht dann ja auch der Eindruck, dass Versicherungen solche Prozesse künstlich in die Länge ziehen, damit dem Betroffenen dann irgendwann die Puste und auch das Geld ausgeht. Und das zeigt sich ja auch ein bisschen an Daten des Statistischen Bundesamts. Im Jahr 2023 haben nur 16% der Kläger einen Arzthaftungsprozess ganz oder teilweise gewonnen.
So wie es jetzt ist, kann es auf jeden Fall nicht bleiben. Das sagt der Chef der Techniker Krankenkasse. Er findet, dass der Rechtsstaat die Interessen von möglichen Behandlungsopfern stärker in den Blick nehmen und Verfahren beschleunigen muss. Und er fordert auch eine Meldepflicht für Behandlungsfehler von medizinischen Einrichtungen.
Na, da kann sich Deutschland vielleicht was von Dänemark abgucken.
Da gibt es nämlich seit Jahrzehnten eine staatliche Behörde, die dafür zuständig ist, Patienten hauptsächlich aus Steuergeldern finanziell zu entschädigen. Also die finanzielle Seite ist vom medizinischen Betrieb getrennt. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte müssen sich deswegen keine Sorgen machen, dass ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird und sie sind eher dazu bereit, Fehler zuzugeben.
Es geht in Dänemark also nicht ums Bestrafen, sondern ums Entschädigen. Und es geht eben darum, auch aus Fehlern zu lernen. Es ist also ein ganz anderer Umgang mit Behandlungsfehlern als bei uns in Deutschland. Ich trainiere momentan für einen Halbmarathon und musste deswegen besonders aufhorchen, ja, als ich diese Nachricht hier gehört habe. In Chinas Hauptstadt Peking, da haben Roboter, die wie Menschen gebaut sind, tatsächlich eine Strecke über 21 Kilometer zurückgelegt. Das ist ja die Halbmarathondistanz.
Nicht alle der 20 Roboter, die an den Start gegangen sind, haben es auch ins Ziel geschafft. Manche sind direkt am Start zusammengebrochen. Das war wahrscheinlich der Druck. Es war zu schwierig. Aber einige haben es dann doch geschafft und das ist eine beeindruckende Leistung. Also man muss sagen, für die Entwicklerinnen und Entwickler, die diese Roboter zusammengeschraubt und programmiert haben.
Ja, aber bei all der Faszination habe ich mich natürlich auch direkt gefragt, warum?
Also, richtig. Wieso?
Warum sind humanoide Roboter einen Halbmarathon gelaufen? Wozu das Ganze?
Gibt verschiedene Antworten. Also erstmal wollten Chinas Entwickler zeigen, was ihre Technik so drauf hat. Dann sollten die Roboter zeigen, welcher Belastung sie standhalten, um Menschen vielleicht auch mal irgendwann schwere Arbeiten abzunehmen. Und Chinas kommunistische Regierung wollte ein bisschen Werbung machen für sich und die chinesische Roboterindustrie.
Ja, hat geklappt, ne? Also ich meine, wir sprechen ja gerade drüber.
Genau.
Lass uns doch nochmal ins Detail gehen. Die Roboter haben tatsächlich zwei Arme, zwei Beine, einen Rumpf und auch einen Kopf. Und sie bewegen sich beim Laufen dann ja auch so, wie wir Menschen das tun. Aber gewonnen hat den Halbmarathon am Ende immer noch ein Mensch. Das ist die gute Nachricht für alle, die gerade trainieren.
Der schnellste Mensch hat 1 Stunde und 11 Minuten gebraucht. Puh, Respekt, das ist richtig schnell. Und der schnellste Roboter ungefähr doppelt so lang.
Einer der Roboterentwickler heißt Kong Yishang und er erklärt uns, dass Roboter genau wie Menschen für so einen Halbmarathon trainieren müssen.
Es ist wie bei einem Menschen. Er beginnt ganz langsam, zum Beispiel 5 Kilometer weit zu laufen. Es geht darum, nach und nach seine Ausdauer und die Widerstandsfähigkeit der Bauteile zu verbessern.
Der Roboter von Kong Yishang und seinem Team war am Ende auch der 4th schnellste Roboter, hat also gut trainiert. Er war etwas über 4 Stunden unterwegs und zwar ohne zwischendurch seine Batterie zu wechseln. Das ist ein ziemlicher Erfolg fürs Team.
Ja, und die Entwickler und die staatliche Regierung als Geldgeber, die haben jetzt einen Eindruck bekommen, was die Technik gerade so leisten kann und wo sie vielleicht noch verbessert werden muss. Und gerade bei Motoren ist China schon weit vorne mit dabei in der Entwicklung. In Sachen Chips, die ja auch zum Programmieren der Roboter gebraucht werden, da sind die USA bisher aber immer noch besser.
Ziel ist es am Ende eben, dass solche Roboter Aufgaben des Menschen übernehmen können oder sie ihnen abnehmen können, zum Beispiel schwere Arbeit in Fabriken.
Ja, oder in der Gastronomie zum Beispiel. Habe ich in Köln bei euch schon mal erlebt, als ich bei euch übernachtet habe. Da fährt ein Roboter das dreckige Geschirr aus dem Frühstücksraum in die Küche.
Ich war auch schon mal in einem Restaurant, da hat ein Roboter das Essen gebracht. Also der sah nicht aus wie ein Mensch, sondern das war einfach so ein fahrendes Gestell sozusagen. Aber es war
also
trotzdem
auch
ein Roboter. Und in Kärnten in Österreich gibt es auch einen menschenähnlichen Roboter tatsächlich, der den Kindern in der Schule Tonübungen vormacht. Und manche kommen auch zum Einsatz, um im Gesundheitswesen mit Patientinnen und Patienten zu interagieren.
Ja, bisher sind solche Roboter vor allem aber immer noch nur eine Ergänzung. Am Ende braucht es dann immer noch uns Menschen, die dann entscheiden. Einige der Roboter konnten beim Halbmarathon in Peking auch nur richtig laufen, weil ihre Entwickler nebenher gejoggt sind und sie ferngesteuert haben.
Oh Gott. Gott. Ja, die haben meinen Respekt noch eher verdient, muss ich sagen. Und dass nicht immer alles reibungslos läuft mit den Robotern, das zeigen auch Videos auf Social Media. Da musste ein Roboter in der Vergangenheit auch schon mal von Sicherheitskräften abgeführt werden, weil sich seine Motoren einfach selbstständig gemacht haben.
Auch schon ein bisschen
Albtraum,
gruselig, ne?
Absoluter Albtraum.
Wirklich, ja. Jetzt machen wir uns aber selbstständig, Annika, und zwar selbstständig Feierabend, würde ich sagen.
Selbstständig in den Feierabend, ganz genau. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und du bist morgen wieder da?
Ich bin morgen wieder da mit Julia zusammen. Freut
euch
drauf.
Macht's gut, tschüss.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.